Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Feierabendbier. Hier spricht der Gegenwarts-André. Wir haben dieses Feierabendbier, der Tom und ich, vor etlichen Monaten inzwischen aufgenommen. Und der Grund, dass das erst jetzt erscheint, ist ein ganz simpler. Damals fanden Bauarbeiten hier bei mir im Hause statt. Und es wurde ständig gehämmert und gebohrt. Und das haben wir jetzt, so weit es nur ging, beseitigt. Das Problem war, dass ich dann selber da durchgehen musste und überlegen musste, an welchen Stellen kann ich das rauskürzen, weil sich sowas einfach nicht hinterher durch Lars irgendwie komplett aus der Tonspur nachträglich noch entfernen lässt. Und an den Stellen, wo ich dann was rausschneide, muss ich das dann vielleicht nochmal neu einsprechen oder nicht. Das heißt, das war ein längeres Projekt, das war dann etwas, das habe ich ein bisschen auf die lange Bank geschoben und dementsprechend hat es ein wenig gedauert. Es gibt also hier und da Bezugnahmen in diesem Podcast, wo Kenner des Podcasts die Ohren spitzen werden und sagen werden, so Moment mal, Hitman-Spaziergang ist doch ewig her, wieso sprechen die denn jetzt darüber, als wäre das gestern gewesen? Das liegt daran und es gibt auch etwas, das muss ich jetzt im Vorfeld vielleicht nochmal dazu sagen, und zwar erwähne ich irgendwo in diesem Podcast, dass im Forum von Destructive Creations ein paar sehr fragwürdige Äußerungen getätigt wurden von Mitgliedern des Entwicklerteams. Das Forum ist aber inzwischen offensichtlich abgeschaltet worden. Das gibt es gar nicht mehr. Wer also anhand dieses Podcasts sagt, so, hey Mensch, was haben sie denn da geschrieben? Das will ich mir jetzt mal anschauen. Der wird feststellen, Moment mal, da gibt es ja gar kein Forum mehr, in dem irgendetwas geschrieben werden könnte. An der Aussage an sich hat sich aber nichts geändert, einfach deswegen, weil von Seiten von Destructive Creations darauf jetzt nie irgendwo offiziell mal eingegangen wurde. Also es ist nicht so, dass die Firma irgendwann, soweit ich das nachvollziehen konnte, hingegangen wäre und gesagt hätte, so, wir beziehen jetzt mal Stellung zu Aussagen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, im Forum oder auch in Interviews oder Ähnlichem. Ich habe gehört, das ist aber auch in dem Gespräch mit Dom vermerkt, dass man hinter den Kulissen beteuert habe, dass man das inzwischen alles ein bisschen bereut, was da an einigen Stellen gesagt wurde. Mir ist aber kein öffentliches Statement zu dem Thema bekannt oder auch jetzt beim neuerlichen Googlen untergekommen. So, in diesem Sinne und mit diesen Vorworten übergebe ich jetzt an Vergangenheits-André. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir machen uns ein Feierabendbierchen auf oder vielleicht trinken wir einen Feierabendtee oder einen Feierabendkaffee. Auf jeden Fall sitzen wir hier, der Dom Schott und ich, und werden mal über das so ein richtiges Feierabendspiel reden. Hallo Dom.
Hallöchen. Ja, bei mir ist es der Kaffee. Wir nehmen zu einer Uhrzeit auf, wo ich Alkohol von niemandem rechtfertigen kann. Und es ist auch ganz gut, dass ich hier noch nüchtern bleibe, denn ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, das hier auszutreten, André. Ich habe im Vorgespräch schon André offenbart, dass ich einen neuen Zusatz für mein Mikrofon habe, einen sogenannten Fathead, so heißt das. An dem reibt sich übrigens gerade mein Kater. Und das erzähle ich deswegen, weil das könnte für euch im Laufe der Folge noch relevant werden, denn gerade schon beim Zusammenklingeln hier in Skype ist mir die Box einmal schon abgestürzt, mein Audio-Interface, weil ich da offenbar jetzt das damit neu umgehen muss. Denn was dieser Fathead macht, ist, dass mein Mikrofon einen höheren Gain hat. Das heißt, ich muss es nicht mehr so weit aufdrehen, um reinsprechen zu können und mich zu hören und sowas. Und da lerne ich jetzt gerade die Benutzung des Geräts ganz neu. Und deswegen, ich entschuldige mich schon im Vorfeld für alle komischen Geräusche, falls es nach Rauch riechen sollte. Das kommt alles von mir. Entschuldigung.
Okay. Ja, bei mir ist es so, ich habe das große Unglück, dass eine Nachbarin von mir ihr Bad saniert. Und hier ist jetzt schon seit Tagen sind die Geräusche, ja, so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Heute soll es größtenteils kommod sein, wurde mir versprochen. Wir hoffen, dass das klappt. Wenn es doch mal irgendwo im Hintergrund hämmert oder sonst irgendwas, dann muss ich da auch schon mal im Vorfeld um Nachsicht bitten. Toi, toi, toi.
Ich finde ganz fantastisch, wie lange die schon in diesem Bad arbeiten. Also das Gefühl zieht sich das jetzt schon durch die ganze Woche und dann fällt mir auf, heute ist ja noch gar nicht, also ist ja erst Mittwoch. Aber gefühlt sind die da schon sehr lange dran. Hast du mal gefragt, ob du anschließend mal gucken darfst, was sie da gebaut haben? Oder ist das, seid ihr nicht so nah beieinander?
Sie hat uns mal schon Bilder geschickt, wie es dann aktuell aussah. Das ist aber auch schon her. Und ja. Es ist halt einfach so komplett, es ist halt alles von der Wand runter, ne? Alles, was da an Fliesen oder sonst irgendwo
Wahnsinn.
Mal gewesen ist. Also es ist nicht so, da wird nicht mal ein neuer Wasserhahn angeschraubt oder sowas, ja. Als sie gesagt hat sie wohl saniert mit großem S gemeint. Ja, und jetzt, das ist, für mich ist das, wirkt das, als wäre es schon Monate. Vor allem, weil die fangen halt, also es hieß ursprünglich, ja, die fangen so um 8 Uhr an und jetzt die ganze Woche schon immer so 7 Uhr, 7.15 Uhr auf einmal. Und ich so, oh, ja, 7 Uhr Dom. Weißt du, das ist eine Uhrzeit, die existiert gar nicht. Ich dachte immer, die ist auf den Zifferblättern drauf, damit da nicht eine hässliche Lücke entsteht.
Ich finde das auch immer ganz schwierig. Ich wurde jetzt eingeladen zu einem Interview. Also dieses Mal werde ich interviewt und da war auch die Anfrage des Redakteurs. Wir können uns um 10 Uhr treffen. Da habe ich auch dann mich gewunden, wie ehrlich ich sein soll, um zu sagen, das ist nicht drin. Also 10 Uhr, da bin ich zwar schon längst wach natürlich und arbeite und so weiter, aber da kann ich noch nicht in ein Mikrofon reinsprechen. Das wird bei mir erst zum Nachmittag hin alles und zum Mittag funktionierend.
Ja, eben. Da kann er erwarten, dass man da einen klaren Gedanken fassen kann. Also, weiß ich nicht. Ich verstehe auch nicht, wie andere Menschen das machen. Ich verstehe auch nicht, dass Bäcker zum Beispiel nicht immer ihre Schuhe in den Ofen stellen oder sowas.
Ja, ja. Also, Bäcker hatte ich mal überlegt übrigens, hat mich eine Zeit lang fasziniert. Aber dann habe ich erfahren, wie es wahrscheinlich so vielen Fastbäckern und Bäckerinnen gegangen ist, wann man die aufstehen müssen. Und da habe ich mir gesagt, nee, das, da suche ich mir schöne Archäologie stattdessen.
Ja, es gibt so ein paar Berufe, da muss man reingezwungen werden vom Leben.
Ja, übrigens, so als kleines Countdown-Angebot für die Menschen draußen, für dich, André, mir ist bereits einmal schon die Box ausgegangen, die Audiobox. Gottes Willen. Hat niemand gemerkt. Ich habe es ganz schnell wieder angeworfen, aber ich behalte das mal im Blick, was hier noch passiert.
Ich verstehe auch gar nicht, wie Audioboxen einfach so, na gut, ich muss das auch nicht verstehen. Hauptsache, du hast ein Auge drauf. Das ist jetzt das, ja. Du hattest ja damals das Training, als du das Quiz moderiert hast, ne? Musst du Fragen stellen und die ganzen Unverschämtheiten musst du ausblenden und gleichzeitig den Quiz-Button im Blick halten und so weiter. Jetzt, da, ne? Das ist jetzt das, da wird jetzt dieser Scheck eingelöst.
Ey, das Quiz, ne? Ich weiß, wir sind wegen eines anderen Themas heute hierher gekommen, aber das, also, das ist immer noch eine meiner prägendsten Erfahrungen, ich sag mal, der letzten 10 Jahre in meinem Leben. Das war so krass, weil ich keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt und allein die Vorbereitung, wie viel Zeit die geschluckt hat und dann die Durchführung, wie, also was da für Kompetenzen von mir verlangt wurden, die ich da abrufen musste, das war ganz krass. Und ich habe immer noch Momente gehabt vor Lockdown, als das noch möglich war, dass ich zum Beispiel nach einem langen, abrigen Kneipenbesuch nach Hause kam und dann Leuten um 3:30 in leicht angetüdelter Stimmung den Link zu diesem Quiz geschickt habe und gesagt habe, hier, guck mal, das habe ich gemacht, bin ich richtig stolz drauf, hör dir das mal an.
Ja. Und dann alle so, ja, was denn, du hast Fragen vorgelesen.
Ja, genau, also in etwa, also die Gegenliebe, das wird nicht so vielen Menschen gewertschätzt, vor allem, wenn die den Podcast gar nicht kennen, aber egal. Also,
die wissen das ja nicht, ja? Die wissen nicht, was dahinter steckt, Tom. Das ist ja ein Problem in der Breite, dass in den meisten Berufen ja sehr viele Dinge so unsichtbar sind. Wo man dann dasteht und sagt, ja, komm, wie schwer kann das sein? Das ist halt auch
da grad, saß ne, ich.
Wie bei dem Bäcker-Ding. Wenn stehst du da und ich sehe, ja, so ein Sauerteigbrot, weißt du, da matschst du das Zeug zusammen, lässt es stehen, ab in den Ofen, fertig. Und dann probierst du es hinterher selber mal und dann wunderst du dich, dass das Ding irgendwie flach ist oder nach 5 Stunden schon trocken ist, wie so ein Backstein, und dann stellst du irgendwann fest so, ja verdammt, vielleicht gibt es Feinheiten, von denen ich vorher nichts wusste.
Ey, da saß ich in der Stadtbibliothek hier in Berlin und habe die Fragen vorbereitet. Links und rechts wurden Doktorarbeiten geschrieben und die sahen genauso aus mit ihren Gesichtern wie ich. Also konnte man nicht erkennen, dass ich da was anderes mache, als eine Doktorarbeit zu schreiben.
Vielleicht hättest du das. In der Zeit hättest du vielleicht noch einfach. Ja.
Wahrscheinlich. Also mit anderen Worten, gerne wieder. Ich biete mich wieder an.
Das ist auch überhaupt so, wer sich das schon mal gefragt hat. Die Frage stellt man sich wahrscheinlich häufiger, wenn man uns so zuhört. Warum haben die eigentlich noch keinen Doktortitel? Deswegen. Ja. Einfach immer dann, wenn mal eben zwischendrin auch ein Doktortitel machbar gewesen wäre, haben wir uns immer für sowas entschieden. In der Annahme ist er leichter.
Weise Entscheidung, ja.
Ja, genau. So, jetzt haben wir uns heute aber auch wieder etwas rausgepickt, wo andere Leute noch ihre Doktorarbeiten zu schreiben können. Wir haben nämlich beschlossen, wir kehren zurück zu einem Skandalspiel oder einem Feelgood-Spiel, Tom. Hm?
Oh Gott, nein.
Nein, okay.
Also, es ist ja im Podcast-Kosmos hier schon berühmt und berüchtigt, was ich zum Wohlfühlspiel erkoren habe, aber das nicht. Alleine auch, also wegen des Spiels selbst, über das wir gleich sprechen werden, aber auch wegen der Diskussion, die dieses Spiel umgeben haben, um schon mal anzudeuten, was ich hier heute zu erzählen habe.
Okay, auf jeden Fall, wir sprechen über Hatred. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das weiß ich noch. Ich weiß es noch. Und zwar, wir haben für, da kann ich direkt Werbung machen für unser anderes Format, für die Spaziergänge. Wir haben, als wir den Spaziergang zu Hitman vorbereitet haben, da habe ich, glaube ich, ganz kurz mal angesprochen, dass es schon krass ist, weil man da durch diese Welt laufen kann und im Grunde Zivilisten niederschießen kann, ohne dass das Spiel einen dafür, als mal von Minuspunkten abgesehen bei der Endabrechnung, dafür nicht bestraft. Also es ist nicht so ein System wie bei einem Assassin's Creed, wo sie sagen, na, dir ist hier die Axt in den Nacken dieses Priesters gerutscht. Na, einmal darfst du noch, könnte ja ein Versehen sein. Und wenn du es nochmal machst, dann wirst du so desynchronisiert und musst dann nochmal neu starten. Das ist bei Hitman nicht. Und da habe ich dann dich mal drauf angesprochen, gesagt, dass ich das schon interessant finde, dass du theoretisch in diesem Spiel einfach einen Amoklauf begehen kannst. Und das Spiel hat darauf nicht mehr eine Antwort, als da kommen Wachen auf dich zu und am Ende gibt's Minuspunkte.
Abzüge in der B-Note, genau.
Richtig,
ja. Mission erfolgreich, aber schlechter Stil. Schlechter Stil.
Du kriegst keinen Skin freigeschaltet, aber zum nächsten Level darfst du.
Ja, genau. Nominell, ja. Also nach den Regeln können wir leider jetzt hier nicht wirklich das Ganze ahnden, ja, aber Pfui. Ja. Wir würden hier gerne zum Ausdruck bringen. Das ist so ein bisschen wie so in der großen Politik. Ne? So, nein, wir machen nicht wirklich was. Aber wir möchten doch schon unsere Entrüstung zum Ausdruck bringen und wir verurteilen das auch. Wir verurteilen das wirklich.
Deswegen minus 50.
Ja, genau, das wäre super. Wir müssen da auch mit Punktesystem arbeiten. Ja, stimmt, genau. Und dann hatte ich nämlich, genau, wir haben dann gesagt, so, hey, wir könnten ja tatsächlich mal darüber sprechen und vor allem, wir könnten mal zurückkehren zu Hatred. Und ich hatte im Nachgang dann ja noch den Gedanken, ich habe nämlich damals, sogar vor Veröffentlichung von Hatred, hatte ich damals eine Kolumne geschrieben mit dem Spitzentitel Ein Spiel für Loser. Und ich habe seitdem, also natürlich auch bei Erscheinen, aber seitdem auch immer wieder und wieder, da kamen immer wieder Menschen um die Ecke und haben mir diese Kolumne so ein bisschen watschend um die Ohren gehauen, ja, also die Doktorarbeit weggenommen, zusammengerollt und so, da, weil sie das erstens meiner Meinung nach missverstanden haben, was die Kolumne eigentlich ausgesagt hat, also sie haben es zu stark generalisiert, es ging um einen sehr speziellen Fall sozusagen. Aber auch, weil sie es einfach so als Teil eines moralinsauren Kosmos der politischen Korrektheit begriffen haben, dass man gegen dieses Spiel und seinen Ausdruck und seine Prämisse was hatte. Und deswegen habe ich gesagt, so, es ist eigentlich auch ganz interessant, nochmal zurückzugehen und sich das einfach nochmal zu gucken.
Ja. So. Mich hat das Spiel nie so richtig losgelassen, tatsächlich. Ich habe das damals, als es erschienen ist, 2014 verfolgt, da war ich angestellter Redakteur bei, jetzt darf ich es nicht durcheinander mischen, bei GamesPilot. Das war das damalige Gaming-Outlet von MoviePilot, bevor dann Webedia kam und gesagt hat, huch, euch kaufen wir und machen GamePro draus. Das war davor. Und wir haben uns das natürlich auch damals angeguckt. Wir waren da unter anderem hier der Hannes Rosso, der jetzt auch heute bei GamePro arbeitet, die Ray Grimm, die bei GamePro die Chefredakteurin mittlerweile ist. Wir haben uns das angeguckt und dann darüber auch diskutiert, nehmen wir das auf, wie sprechen wir darüber? Und ich vor allem habe mir darüber viele Gedanken gemacht, weil ich ganz grundsätzlich erstmal dieses Motiv des Spiels, also das Nachspielen oder das Spielen eines Amoklaufs, als Thema erstmal aus dieser Perspektive der Spieler als Kunstmedium interessant finde. Interessant mit so einer ganz weitestmöglich neutralen Definition. Ich finde es einfach mal ein Thema, das interessant ist, diskutiert zu werden. Können sich Spieler diesem Thema annähern? Wie könnte das aussehen und warum eigentlich? Und während ich noch da saß und darüber nachgedacht habe, hagelte es quasi schon um mich herum Kolumnen, Artikel, Texte, die in einem, wie ich finde, fast schon beißreflexartigem Duktus gesagt haben, nein, das ist ein schlechtes Spiel, das macht auch keinen Spaß, das ist nicht gut, das weisen wir von uns, hat nichts mit Spielen zu tun, auch mit so einem Seitenblick auf die Politik im Sinne von, nein, 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 nicht alle Spiele sind solche Amoklauf-Simulatoren, wir distanzieren uns alle davon als spielende Gemeinschaft. Und das hat mich immer genervt, weil ich dann immer das Gefühl hatte, hier wurde eine Chance verpasst, mal mit so einem, mit einem vielleicht etwas genaueren Blick mal darüber zu sprechen, warum reagieren wir bei einem Hatred so krass auf dieses Thema und warum können wir in einem Spiel wie Hotline Miami zum Beispiel in Amoklauf, im Grunde ist es ja das vollziehen oder in anderen Spielen, auch wenn es eigentlich gar nicht gewollt ist, wie in einem GTA, ebenfalls auf Zivilisten losgehen. Klar, da gibt's Argumente, über die werden wir noch sprechen, aber ich finde so ganz grundsätzlich einfach mal interessant, drüber nachzudenken, wie stehen denn Spiele als Kunstform diesem Thema gegenüber?
Ja, ich meine, die erste Antwort auf die Frage ist natürlich relativ leicht, ne, weil das Spiel ist ja genau dazu ist es gedacht. Das ist das Ziel gewesen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man damals eine Kolumne geschrieben hat, genauso wie ich das ja auch gemacht habe, dann ist man genau durch den Reifen gesprungen, den die Entwickler einem hingehalten haben. Und das ist sicherlich zu einem gewissen Grade auch richtig. Die Frage ist natürlich, sitzt man also da und sagt so, na, das muss man dann ignorieren, dazu sollte man besser gar nichts machen, wenn ja erkennbar ist, dass die Absicht ist, hier durch Provokation irgendeine Art von Öffentlichkeit zu erzeugen. Und da kann man jetzt aus meiner Sicht so für beide Seiten relativ gute Argumente finden. Ich habe damals zumindest für mich entschieden, dass der Job von Presse eigentlich in aller Regel nicht ist, die Fresse zu halten, außer, ich mal, wenn es dann wirklich um die Vermeidung von Ungemach geht und eine kritische Betrachtung von diesem bloßen Ansatz. Es ging ja gar nicht so sehr um das Spiel, es ging tatsächlich um die präsentierte Prämisse und eben aber auch um diese zynische Instrumentalisierung derselben. Und das fand ich okay.
Also ich bin da ganz deiner Meinung, ich finde, Journalismus darf da nicht seine Klappe halten und deswegen haben die, finde ich, alle voll die Daseinsberechtigung, fast sogar die Anforderung, dass diese Texte erscheinen, aber was mir halt damals und auch, glaube ich, immer noch heute, wenn ich mir das so angucke, was dann in der Folge erschienen ist, immer noch gefehlt hat, war dann nochmal so ein, nicht ein Gegengewicht, aber die Ergänzung der Texte, die dann sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal das Thema an und gucken uns an, woher kommt denn diese Gewaltfantasie eigentlich oder wo könnten denn Spieler sich da platzieren bei diesem Spannungsfeld, bei diesem ja wirklich, also schlimmen Geschehen des Amoklaufs, wo können Spiele sich da platzieren, sollten die sich da irgendwo platzieren, also wie können die mit dem Thema umgehen und diese Texte haben mir gefehlt und Hatred, das habe ich jetzt ja auch nochmal gespielt jetzt in Vorbereitung auf diesen, auf diese, dieses Gespräch hier, das hat mir nochmal vor Augen geführt, das bietet für diese Erforschung eigentlich gar nicht die richtige Grundlage, allein schon deswegen, weil, das hast du ja auch schon gesagt, damals wie heute, dass die Entwickler direkt von vornherein sagen, das ist ein Game, das soll Spaß machen, soll auch ein bisschen provozieren, ist ja aber auch nicht so gemeint. Und das Spiel selbst driftet ganz schnell auch in so Hollywood-Action-Inszenierungen ab, wo jede Möglichkeit eigentlich genommen wird, zu sagen, okay, jetzt reflektieren wir irgendwie mal drüber. Du schreibst in einer Kolumne, finde ich, um das nur abschließend, ganz, ganz schön diesen einen Satz, dem ich mich 100% anschließen würde, Hatred will seine Gewaltfantasie nicht erforschen, sondern nur bedienen. Und genau deswegen ist dieses Spiel, führt uns da, und da endet das Zitat schon, in so eine Sackgasse, wenn man dann über dieses Thema im Größeren sprechen will.
Ja, also ich sag mal so, ich finde, dass das Spiel macht's einfach sehr schwer, es ernst zu nehmen und dann auf dieser Ebene dann eine wirkliche Auseinandersetzung damit anzustellen, ne? Weil es erkennbar ist, es ist ein Vehikel. Die Entwickler damals waren ja auch unterwegs und haben in Interviews gesagt, das ist ein Statement gegen die Political Correctness, die ne, hier die Gesellschaft durchdringt. Das Studio ist ja insgesamt etwas, das man so als weiß ich nicht, ne, man rümpft so als progressiver Mensch da schon die Nase. Also schon damals, als sie da angefangen haben und dann so zu tun, oder es, man möchte glauben, sie haben es auch so gemeint, als sei dieses Spiel jetzt ihr Fanal gegen diese Social Justice Warriors da draußen. Also das ist jetzt gerade im Rückblick, ehrlich gesagt, alles nicht besser geworden. Das nächste Spiel, was dann von Destructive Creations, so heißt das Team, gekommen ist, war ja dieses IS Defense, was im Grunde genommen Beachhead ist, aber mit, also ja, ich habe ja mit dem Paul Kautz vor kurzem über Beachhead 2000 gesprochen, wer es nicht gehört hat, Beachhead ist so, du bist in einer Befestigung am Strand hinter einem Geschütz und dann kommen Horden von Gegnern angerannt und die ballerst du halt weg. So wie frühe Lightgun-Shooter oder sowas. Und das IS-Defense, das funktioniert halt genauso. Und hier sind das jetzt halt diese Terroristen des Islamischen Staats, die da angerannt kommen. Und da kann man jetzt erstmal sagen, naja, okay, ne, halt ein weiteres Spiel in einem Militärszenario, wo du mutmaßliche islamische Terroristen wegballerst. Nur die Entwickler haben ja dann dort in ebenfalls Interviews gegeben. Und da kommt dann sehr deutlich zum Ausdruck, dass sie, sagen wir mal, schon am äußeren rechten Rand zu verorten sind. Ne? Und die, da erzählen die da relativ freimütig, dass sie generell ja Zweifel haben an den Absichten dieser ganzen Flüchtlinge. Da geht es ganz allgemein um Flüchtlinge. Ne? Flüchtlingskrise zu dem Zeitpunkt gar nicht so lange her, glaube ich. Das müsste dann, ne? Und erzählen, dass sie glauben, dass die meisten Flüchtlinge, die kommen nach Europa, um da so als Sozialschmarotzer zu leben. Und die wollen ja gar keine ehrliche Arbeit verrichten. Und so weiter und so fort. Und darunter, da schmuggeln sich ja dann auch die ganzen islamischen Terroristen. Es gibt auch in deren Forum, das hatte ich nochmal nachgeschaut, da gab es damals Beiträge von einem Mitarbeiter des Teams, der dann sogar noch weitergegangen ist. Also das, der hat dann halt so Dinge erzählt, wie die von der islamischen Unterwanderung Europas, ne? Also so wirklich in Richtung von diesem Great Replacement Bullshit, den ja einige von den Amokläufern, wie zum Beispiel dieser Christchurch-Attentäter, auch im Hirn hatten. Also wirklich finsteres Zeug eigentlich. Und das haben sie nie für nötig befunden, das zu löschen. Sie haben sich dann quasi danach wegentwickelt von diesen kontroversen Spielen. Ne? Und es gab ja dann diesen kleinen Skandal, dass sie ausgerechnet als Sponsor aufgetreten sind im August letzten Jahres für ein antirassistisches Event der Gamescom, Entschuldigung, von der DEFCON, das dann kurz vorher abgesagt wurde, weil alle gesagt haben, what the fuck, ausgerechnet die? Und man hat so das Gefühl, sie wollen von diesem Schmuddel-Image weg, dass sie sich da erarbeitet haben. Aber so im Rückblick, man sitzt so da und das ist halt einfach ein Verein, wo der es nochmal zusätzlich schwierig macht, finde ich, dann zu sagen, setzen wir uns mal ganz unbefangen mit ihrem Werk auseinander.
Und er verdient es auch tatsächlich nicht. Und das kann ich mit so einer Bestimmtheit sagen, weil mir in den, ich kann jetzt gerade, weil ich den Artikel vor mir habe, um Angst habe, dass ich, wenn ich irgendwo was anklicke, wieder was mir um die Ohren fliegt. Aber kann man nachschauen, es muss irgendwo in den letzten 4 Jahren oder so gewesen sein. Habe ich einen Artikel geschrieben bei Arkyo Games. Das war mein damals aktiver Blog, der so Geschichte, Archäologie und Videospiele zusammenbringen wollte. Und da gelang mir ein kleiner Coup. Und zwar habe ich es geschafft, einen damals aktiven ein aktives Mitglied des Entwicklerteams, die auch Hatred gemacht haben, also von Destructive Creations zu interviewen. Gob heißt der oder hat er sich genannt, und dieser Gob war nachweislich zum Zeitpunkt des Interviews Mitglied des Entwicklerteams, stieß aber nach Hatred erst dazu, denn Hatred war, und das hat er mir dann alles erzählt, ein so großer kommerzieller Erfolg, dass das Team vergrößert wurde auf zum Zeitpunkt des Interviews 25 Leute. Und da habe ich ihn mal in einem Interview gefragt, wie denn so die Stimmung eigentlich ist, weil zum Zeitpunkt des Interviews mit Gob haben die an dem Spiel gearbeitet, das du gerade beschrieben hast, als so ein bisschen weg von den kontroversen Themen, und es stimmt augenscheinlich auch erstmal, dieses Spiel war Ancestors Legacy, ein Echtzeitstrategiespiel so im frühen Mittelalter, da hauen sie so Wikinger und dann irgendwie aus irgendeinem Grund Deutsch-Ordensritter und so auf den Kopf, also das war ein Spiel, wenn man das nur als spielmechanische Verpackung sieht, hatte echt ein paar interessante Ideen, aber das Team, das daran saß, war immer noch das gleiche, das auch in Hatred gearbeitet hat, und er hat mir erzählt, er wurde für dieses Ancestors-Spiel hinzu rekrutiert, weil das Team gewachsen ist, und er hat gesagt, in dem Studio herrschte so eine Stimmung, während sie in Ancestors gebaut haben und gearbeitet haben, alles richtig gelaufen. Die Spiele Hatred und dieses IS, dieses B-Chat mit IS-Soldaten.
Ich hab den Namen, IS-Defend.
Dankeschön, IS-Defend. Das hat Geld reingespült, um dann mal so ein Leidenschaftsspiel entwickeln zu können. Nämlich der Studiochef ist so ein ganz großer Fan von so Frühmittelalter und so ein Kram. Und der wollte die ganze Zeit...
Auch das keine Überraschung.
Ja, ja. Jetzt, wa? Und er wollte eben ganz gerne dieses Ancestors-Spiel machen. Und das Geld hatten sie dann. Und sie haben teilweise sogar die Arbeit an Ancestors unterbrochen in einer frühen Phase, um dieses IS-Defense zu entwickeln, um neue Gelder reinzuspülen. Das war für die echt nur so ein Projekt zwischendrin mal, um das Geld wieder reinzuholen. Und dann sagt der Gob in einem Zitat, das ich kurz vorlesen möchte, welches Fazit das Team unter die Reaktion der Presse gezogen hat. Und zwar, ich zitiere, Die Kontroverse um unsere ersten beiden Spiele, also Hatred und IS Defense, war ein kniffliger Stunt, aber wir glauben, dass genau diese Aktion das Entwicklerteam überall so bekannt gemacht hat. Und jetzt arbeiten wir an einem Spiel, das nicht als kontrovers, sondern als echt unterhaltsam angesehen wird. Gemessen an dem Interesse der Medien und dass die Websites tatsächlich auch über Answers Legacy schreiben, würde ich sagen, dass wir damit alles richtig gemacht haben.
Genau, ne? Also das ist so, man hat so das Gefühl, dass das jetzt, ne, die Kursänderungen, die haben ihren Zweck erfüllt, ja. So als um den Stein ins Rollen zu bringen. Aber wie gesagt, also ich, das Team ist mir weltanschaulich suspekt, sage ich jetzt einfach mal.
Extrem, extrem.
Und das ist halt wirklich, das ist wirklich schwierig, sowas, ne? Also wenn es in diese Richtung geht, finde ich, dann wird es schon teilweise etwas, wo man so ein bisschen da sitzt und sich denkt, so ja, aber.
Ja.
Ne? Also man würde normalerweise ja dann hingehen und sagen, so, okay, jetzt aber was ist denn der künstlerische Ausdruck? Das lässt sich ja auf viele verschiedene Arten interpretieren. Aber wenn man nun mal im Hinterkopf hat, was die Macher des Spiels so in der Vergangenheit von sich gegeben haben, dann kommt man häufig echt nicht umhin, in bestimmte Richtungen zu gehen, zumindest in dem, was man da interpretiert.
Ja, und es ist eben aber auch so spannenderweise, dass ja nicht automatisch das Thema schon bedeutet, dass es eigentlich diese Diskussion unmöglich macht. Denn es gibt Spiele, ich bin über ein Spiel gestolpert namens Introvert, ein Spiel, das auf itch.io zu kaufen ist. Das wird entwickelt oder wurde entwickelt von zwei 18-jährigen Brüdern aus Indien, die weitestgehend anonym bleiben wollen. Und dieses Spiel dreht sich tatsächlich auch zentral um einen Amoklauf, allerdings mit dem Spin, dass du als Schüler in einer Gesamtschule einen neuen Mitschüler kennenlernst und 5 Tage lang Zeit hast, sein Freund zu werden. Und wenn du es nicht schaffst und ihm nicht das Gefühl geben kannst, er ist Teil der Gemeinschaft, dann wird er einen Amoklauf begehen. Und das ist natürlich auch ein Herunterbrechen des Amoklauf-Themas auf so eine ganz einfache, vielleicht schon zu vereinfachende Ebene. Aber der Ansatz, finde ich, ist ein interessanter. Und der entsteht auch aus ihren Mobbing-Erfahrungen, die sie selber hatten, haben sie mir in einem Interview schon erzählt. Und das, finde ich, ist dann interessant. Und das zeigt, dass dieses Thema theoretisch natürlich offen ist für eine interessante Auseinandersetzung, aber eben nicht im Hatred-Kosmos.
Ja, also wenn man ganz unbefangen versucht, da mal drauf zu schauen. Also ich glaube, auch mit Hatred ist durchaus ja eine interessante Auseinandersetzung möglich. Also ich finde jetzt so, alleine das, was jetzt du vorhin so ein bisschen aus der Kolumne zitiert hast, dass jetzt, man kann das natürlich jetzt einfach nur stumpf sagen, ja gut, das ist halt eine Instrumentalisierung zu Marketingzwecken. Und das mag jetzt eigentlich auch, sagen wir mal, was die Produktionshistorie angeht, vielleicht ist das auch der Fall. Aber an sich, Hatred ist halt kein Spiel, das sich mit Hass auseinandersetzt. Es ist eigentlich ein Ausdruck von Hass her. Und das ist ja eigentlich aber schon mal ganz interessant. Sowas ist ja gar nicht häufig eigentlich anzutreffen, dass ein Spiel auch jetzt sogar in der Benennung eher Bezug nimmt, nicht so sehr auf das, was passiert, weißt du? Es heißt ja nicht hier, keine Ahnung, Abknalli oder sonst irgendwas. Es heißt ja nur mal Hatred, ne? Ja, ja. Das war jetzt eine super Idee. Ne? Manchmal sind meine Synapsen auch einfach klasse verdrahtet. Auf jeden Fall. Es geht, im Spiel, was du machst, ist, du läufst halt rum und schießt. Ach scheiße, wir sollten vielleicht noch mal ausführen.
Ach du liebe Zeit. Ja, aber ja.
Also,
ja, richtig.
Hatred, Top-Down-Shooter, im Grunde genommen ein bisschen wie einen Twin-Stick-Shooter. Man muss aber immer noch den Trigger auslösen, um zu schießen. Das wird nicht automatisch geschossen. Man richtet damit aber mit dem einen Stick die Waffe aus, mit dem anderen besteuert man eine Figur. Es wird von oben gezeigt. Das Ganze ist in einer düsteren Schwarz-Weiß-Optik, die gebrochen ist von einigen Farbtupfern, nämlich Blut und Explosionen. Und noch wichtige Gegenstände wie explodierende Gasflaschen oder sowas sind farblich hervorgehoben. Es ist eigentlich ein ziemlich cooler ästhetischer Kniff. Es ist letztlich dadurch ein sehr simples Spiel. Man läuft also da, man startet in so einer Kleinstadt in der Wohnung des namenlosen Protagonisten, der am Anfang zum Besten gibt, dass er halt im Grunde genommen alle seine Mitmenschen für Ungeziefer hält. Das ist alles unwertes Leben, das es auszulöschen gilt. Heute ist der große Tag, an dem er seinen Rachefeldzug oder diesen Feldzug der Auslöschung beginnt. Auch einkalkuliert, dass er dabei selber stirbt. Es geht nur darum, möglichst viele andere Menschen mitzunehmen und in den Tod zu reißen. Das endet dann, wenn man das Spiel tatsächlich durchspielt, sogar darin, dass man dann ein Atomkraftwerk zur Explosion bringt. Ja, ja. Da wird's dann absurd.
Es gibt auch ein Tutorial im Spiel, das sabotiert irgendwie schon wieder alles, was ich noch sagen wollte, aber ich erwähne es ganz kurz zur Vollständigkeit halber. Man lernt die Steuerung im Keller des Protagonisten und dort darf man dann Granaten werfen, Flammenwerfer ausprobieren, nicht Flammenwerfer, hier Molotow-Cocktails darf man ausprobieren, mit einer AK darf man rumschießen und am Ende exekutiert man eine Geisel, die man oftmals schon genommen hat. Also das ist einfach das steht für sich selbst schon und das ist schon so over the top, da macht es einem schwer, da irgendwie noch einen Zugang zu finden. Aber wenn man das jetzt mal ganz kurz so beiseite schiebt, der eigentliche Spielbeginn, da sind zwei Dinge, die ich ganz, ganz spannend finde, die ich ganz interessant finde. Zum einen das Design des Protagonisten. Du hast schon beschrieben, das ist so, der hat lange schwarze Haare, durch die Schwarz-Weiß-Optik sieht der extrem blass aus, also auf jeden Fall ein weißer Typ, aber er ist auch von der Hautfärbung sehr blass, als würde er nicht viel Sonne kriegen. Er hat, wie gesagt, diese langen, strähnigen schwarzen Haare. Er trägt einen langen schwarzen Mantel und da musste ich sofort dran denken an die Columbine-Shootings von 2000, als hier die beiden Schüler in der amerikanischen Kleinstadt Columbine an der Schule den ersten wahrscheinlich medienwirksam aufbereiteten Amoklauf der Geschichte begangen haben, der Mediengeschichte. Und da, einer von den beiden hat auch so einen langen schwarzen Mantel getragen, so aus Leder, das sieht irgendwie aus wie so einen in Filmen, so ein Vampirjäger oder so, ganz komisch. Und das ist eine Ästhetik.
99 übrigens.
Ach, guck mal.
Also Columbine 1999. Ich musste bei dem Protagonisten übrigens sofort an The Crow denken. Ich finde, der sieht aus wie Eric Draven, der gerade frisch von der Hantelbank kommt.
Ja, genau. Aber was ich sagen will, ist, da wird ein Bild zitiert, das, finde ich, nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern das schon was über die Gedanken des Entwicklerteams verraten, die sich überlegt haben, wie sieht eigentlich unser Protagonist aus? Weil sie nehmen aus so einer bestimmten Sicht auf die Gesellschaft alle so optische Cues zusammen, die uns sagen sollen, als Teil einer westlichen Gesellschaft, das ist ein Außenstehender der Gesellschaft. Der hat diese langen Haare, keine Ahnung, Metal oder so, was vielleicht manche Menschen mit einer Subkultur noch verbinden, obwohl das ja auch schon längst nicht mehr stimmt. Dann hier blasse Haut, dieser lange Ledermantel. Man soll ihn angucken und denken, der steht am Rand der Gesellschaft. Und das, finde ich, ist ja schon mal interessant. Man hätte ja auch sagen können, wir nehmen irgendeinen, der aussieht wie ein ganz also normal im Sinne von, du gehst raus auf die Straße und alle sehen so aus, was jetzt nicht wertend ist, sondern einfach nur quantitativ Mainstream-Look. Aber nee, hier wird ganz klar gesagt, wir nehmen einen Protagonisten, bei dem man klar sehen kann, offenbar in unserer Welt, der steht am Rand der Gesellschaft. Und dann sagt er auch noch genau das, was das auch noch unterstreicht, nämlich hier, my name is not important, mein Name ist nicht wichtig, heute ist der Tag, wo ich irgendwie endlich meinen Hass ausleben kann und Menschen erschießen kann. Und mir ist egal, ob ich dabei sterbe, es geht nur darum, wie viele ich mitnehmen kann. So sinngemäß sagt er das. Und das Spannende ist daran, ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, ich würde ja behaupten, aber ich habe damals, als das Spiel erschienen ist, für einen Artikel, der dann nie erschienen ist, recherchiert und mir Videos angeguckt von Amokläufern, die vorher noch so Vlogs aufgenommen haben und dort nochmal ihre teilweise wirklich kruden Weltanschauungen offenbart haben. Und dort sind Sätze gefallen, die ganz fast im Wortlaut 1:1 an dieses Intro-Monolog-Ding von Hatred erinnert hat. Und das, auch das finde ich interessant. Und diese beiden Beobachtungen haben mir zumindest erstmal so dieses Mindset losgetreten. Okay, ich schaue mir jetzt mal an, was dieses Spiel damit macht. Also kann man da irgendwas rausziehen, wo ich sagen würde, das ist ein diskussionswerter Beitrag zum Thema Spiele und Amoklauf im Spiel. Stellt sich heraus, nein, das Spiel verliert sich ganz, ganz schnell in so Hollywood-Eskapaden, wo es schon so Dimensionen annimmt, wo man weiß, nee, da sind wir ganz schnell jetzt wirklich nur noch in so einem Gamey-Gamey-Bereich. Aber der Einstieg, ich finde, da passieren Dinge, die interessant sind, beobachtet zu werden.
Was ich interessant finde, ist so ein bisschen aber auch die Abweichung von der Norm, wenn man so möchte. Ja. Weil diese Hauptfigur ist ja wirklich so ein Bollwerk, ne? Der hat ja ein breites Kreuz, ne? Also das ist ja wirklich schon eher so ein kleiner Panzer, wo ich so das Gefühl habe, da geht's aber nicht nur darum, jetzt irgendwelche vielleicht real existierenden Vorlagen von Attentätern zu zitieren, sondern im Gegenteil, ich glaube halt, da sitzt dann halt aber auch irgendwo ein Team oder ein Künstler, der sagt so, ja, aber hier, die Columbine-Shooter, so ein Lauch ist nicht mein Hauptdarsteller, ja, sondern der soll ja Stärke ausstrahlen und Kraft. Und das ist ja, ne, also da, finde ich, wird schon noch mal eine Intention sichtbar, wie diese Figur aber auch inszeniert werden soll.
Ganz,
ne?
Genau.
Denn er ist ja schon so ein bisschen der Held des Spiels und damit kriegt er dann aber auch auf einmal jetzt so diese zusätzlichen Attribute verliehen, ne? Dieses Wünschenswerte. Du sollst nicht nur hier den Misanthropen spielen, der jetzt seinen Welthass quasi per Kugel in die Welt hinausschreit, sondern es soll aber auch einer sein, ne, wo die Identifikation dann vielleicht auch so, ja, so, ne, so sind wir ja
genau.
Stark und mächtig.
Und auch Elemente einer Machtfantasie. Und da fängt das Spiel dann schon an, genau bei diesem Design des Charakters, gut, dass du es nochmal gesagt hast, hätte ich jetzt ganz vergessen noch zu erwähnen, da fängt das Spiel dann schon an, inkonsistent zu werden. Das zieht sich komplett durch. Also von diesem Actionheld-Framing, das dann ziemlich schnell einsetzt, die Art, wie er Leute exekutiert, wie die Kamera das einfängt, von unten nach oben gefilmt, so richtig so, er ist gerade wie, als würde man in einem anderen Spiel ein Monster oder ein Zombie erschießen, das macht er halt mit echten Menschen. Und dann vor allem auch die Tatsache, dass man Game Over gehen kann, wenn man erschossen wird. Wobei ja eigentlich die erklärte Prämisse des Protagonisten ist, ich will ja sterben, das ist mir egal, das einzige Ziel ist, möglichst viele Leute mitzunehmen, aber was ist denn viele? Und das Spiel gibt dir das dann auf so eine sehr gamey Art vor, hier erschieße 23 Zivilisten, dann kannst du zum nächsten Level. Und das ist ja auch was, wo man ganz schnell merkt, okay, mit diesem Framing des Anfangs, der ersten paar Worte, wo ich noch sagen würde, ach krass, da gibt's eine Parallele zu echten Amokläufern, die geht ganz schnell verloren, weil dann das Spiel die Zügel in die Hand nimmt und sagt, das ist jetzt eine Machtfantasie und das macht's dann auch so eklig. Du sollst hier Highscores erzielen, auch wenn dir so nicht angezeigt wird. Du hast verloren, wenn du stirbst, wie in einem klassischen Arcade-Spiel. Am Ende darfst du noch irgendwie ein Atomkraftwerk hochjagen. Also ganz schnell geht dieses Framing verloren, was am Anfang, finde ich, noch so ein durchaus interessantes ist.
Ja, und das macht es ja zusätzlich anstößig, diese Mechanik, dass du deine Lebensenergie wieder auffrischt, wenn du Menschen exekutierst. Und also nicht nur die Hilflosen, auch die Wehrhaften, du wirst ja dann mit Polizei und hinterher auch mit so Spezialeinsatzkommandos und so konfrontiert. Also Hauptsache aber ein Gegner, der entweder von Haus aus wehrlos ist oder schon eben wehrlos geschossen ist, also weil er verletzt am Boden liegt, oder es gibt eine Taste, mit der kann man so einen Tritt machen, damit stößt man Gegner zu Boden und dann werden sie sozusagen exekutionsfähig. Und auch das, also da könnte man auch wieder sagen, so aus der reinen Metaphorik heraus, ja, dass hier diese Grausamkeiten, dass der verübte Sadismus, das ist das, was diese Figur wieder auffrischt. Das hat also eine regenerative Funktion. Also wenn man das Spiel so sehen will, dass sie jetzt mal sagen, einfach guck mal, wir geben dir jetzt mal die Perspektive von einer durch und durch wirklich verachtenswerten Figur. Dann kann man da vielleicht durchaus wieder ganz interessant so ein bisschen drüber diskutieren, dass man sagt so, oh, der künstlerische Ausdruck sagt ja, hier guck mal, ne, der wird quasi das ist sein Lebenselixier, ja, das Verüben von Grausamkeiten, so eine Figur ist das. Nur, ne, diese Positivinszenierung, das ist halt, das finde ich, wo es dann halt irgendwie einfach, da wird es halt zumindest geschmacklos, ja. Also bin ja jetzt nicht einer von denen, die jetzt sagen, sowas müssen wir jetzt aber verbieten, ne? Das muss in den Giftschrank und weggeschlossen werden oder sowas. Aber wenn es darum geht, wo kommt's denn auch her, dass ausgerechnet André, der sonst ansonsten immer glücklich quiekend vor irgendwelchen Gewaltspielen sitzt, jetzt hier sagt so, na, also das ist jetzt nichts, woran ich große Freude habe, dann sind das diese Elemente, wo ich denke so, boah, das ist halt einfach, das ist eine entsetzliche Spielfantasie und das ist das, was einen so zurückstößt, finde ich.
Ja, ich komme immer wieder an diesen Punkt, wenn ich dann über sowas nachdenke. Also, du hast ja schon angerissen, ganz zu Beginn des Gesprächs hier, dass ganz oft als Argument gesagt wird, was macht dieses Spiel so anders als die vielen, vielen anderen Spiele, in denen wir schon Zivilisten und Zivilistinnen versehentlich oder auch mal absichtlich umgebracht haben, was es da anders macht. Und da heißt es immer wieder, dieses Spiel besteht nur daraus. Und ich frage mich immer noch, André, und ich bin da ganz offen für jedes Argument, weil ich da keine richtige Meinung vertrete. Ich bin da nur in so einem offenen Fragezeichen, laufe ich da seit Jahren durch die Welt. Macht's das denn wirklich so viel besser? Ich erinnere mich, ich war, bevor diese schlimme Pandemie angefangen hat, war ich auf einer WG-Party und da saß ich auf einer Couch wir haben da irgendwie über irgendwas gesprochen, Wein getrunken und dann hat jemand die PlayStation angeschmissen und GTA reingelegt. und hat dann, und dann sind die da mit dem Auto rumgefahren, alle haben zugeguckt, so ein Kreis von 10 Leuten, da war über die Hälfte, waren das Menschen, die noch nie ein Videospiel gespielt haben, die einfach nicht damit aufgewachsen sind. Und dann hat einer von dieser Menschen, die damit nicht sozialisiert sind, den Controller in die Hand bekommen, und haben die anderen, die damit erfahrener sind, gesagt, hier, so kannst du Waffen ausrüsten, jetzt mach mal irgendwas so. Und dann hat diese Person instinktiv auf Zivilisten geschossen und die sind dann da umgekippt und dann hat die ganze Runde gelacht. Und es war so ein Comic-Moment. Also das war wirklich so, klar, vielleicht auch so ein bisschen komische Betretenheit, weil die erste Aktion der Schuss auf die Zivilisten war. Aber das waren die nächsten 10 Minuten dann. Da hat jemand, der am British Museum ein Praktikum gemacht hat, die nächsten 10 Minuten auf Zivilisten geschossen. Und ich saß da, sank zurück, rückte mein Monokel zurecht und dachte mir, das ist schon interessant. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das so viel besser ist als in einem Spiel wie Hatred. Das Einzige, was man da sagen kann im Sinne von besser in Anführungszeichen ist, man kann dem Entwicklerteam nicht sagen, ey, ihr seid aber Schweine, weil ihr so ein Spiel gemacht habt, weil tatsächlich ja dieses Feature nicht im Zentrum steht. Aber dass das geht und dass das so völlig von Medien unkritisiert, also von Fachmedien, die das ja kennen, unkritisiert hingenommen wird, das finde ich ist doch schon bemerkenswert mindestens.
Naja, also erstens, unkritisiert hingenommen ist erstmal falsch, weil es gibt genügend Kritik an GTA, es gibt genügend Kritik insbesondere zum Beispiel auch an der Folterszene in GTA, es gibt genügend Kritik an solchen Sachen wie Call of Duty und sonst irgendwas.
Ja, Moment, aber wo habe ich denn in dem Test von einem Fachmedium bei dem GTA 5-Test gelesen, finden wir problematisch, dass man auf Zivilisten schießen kann? Die Folterszene ist was anderes, das ist genauso inszeniert, aber das rein aus dem Spielgeschehen heraus auf Zivilisten schießen, habe nirgends gelesen, in Fachmedien.
Müsste man jetzt nachschauen.
Ich habe recherchiert.
Ich weiß, dass ich diese Beiträge gesehen habe, ob die jetzt entkoppelt waren, das ist ja sowieso natürlich was, also ne, bei den Testberichten werden, sag ich mal, häufiger Dinge ausgeklammert, wo man sich so ein bisschen fragt, so weiß ich nicht, wieso steht das abseits der Kritik an diesem Werk, das kann schon sein. Also, aber ich würde sagen, es ist zumindest vielleicht zu absolut formuliert, wenn man sagt, das existiert gar nicht. Dann muss man konkreter sein und sagen, im Rahmen dieser konkreten Testberichterstattung, dieser traditionellen.
Das sage ich ja mit Fachmedien, ne? Genau.
Ja,
das
ja,
ist
genau. Genau, ja. Ja, aber auch, also auch die anderen Artikel sind in Fachmedien erschienen, aber ne, das ist dann vielleicht außerhalb dieses konkreten Rahmens des Testberichts geschehen. Mhm. Also das wäre so mein Ding erstmal, zumindest als Einschränkung. Und ansonsten, also ich meine, der Kernunterschied zwischen Hatred und anderen Vertretern ist halt schon die kontextuelle Rahmung des Spiels, ne? Denn GTA gestattet mir, durch die Straßen zu laufen und willkürlich Passanten zu exekutieren. Ein Hatred verlangt es von mir. Das ist sein einziger Daseinszweck und Spielinhalt, wenn du so willst. Also das, ne, inszeniert halt insbesondere und ausschließlich das Töten von wehrlosen und verletzten Menschen und das auch noch als stilistischen Höhepunkt, weil das ja dann verbunden wird in regelmäßigen Abständen zumindest mit diesen animierten Cutscenes.
Das stimmt und das habe ich ja auch schon gesagt, das ist so die einzige Einschränkung, die ich da sehe, aber ich frage mich halt immer noch.
Das ist eine sehr erhebliche
Einschränkung. Ja, also ich sehe die nicht so erheblich, ehrlich gesagt. Das eine, klar, das spitzt das auf diesem Momentum zu, aber die anderen machen nichts anderes als Hatred auch, um zu sagen, das ist falsch. Was in einem GTA passiert ist, die Leute laufen weg und die Polizei kommt, ich krieg Sternchen. Und das passiert bei Hatred auch. Die Polizei kommt, die Einsatzkommandos kommen und kämpfen gegen mich und die Zivilisten rennen weg. Und nur weil bei GTA das als optional deklariert ist, als das kannst du machen, wenn du willst, finde ich, müsste die Spielwelt noch radikaler darauf reagieren, wenn sie mir sagen will, wir finden das doof, was du da machst. Ich finde, das wird da einfach zugelassen. Und da frage ich mich halt, ist das so eine bessere Qualität?
Ja, doch, würde ich sagen. Also ich würde auf jeden Fall, ich würde deutlich unterscheiden zwischen Spielhandlung, also jetzt im Sinne von Gameplay, den Aktionen, die ich ausführe, und Spielfantasie. Und während die reine, bloße Spielhandlung, ich kann Dutzende Menschen abmurksen, vielleicht identisch sein kann, ist die Spielfantasie eine völlig andere. Also entweder, also jetzt rein nach dem, was die Spiele vorgeben, bin ich vielleicht der Held, der jetzt, sagen wir jetzt nicht auf die GTA bezogen, aber ne, weil, keine Ahnung, weil ich gegen böse Geheimbünde oder Invasoren oder sonst irgendwas kämpfe, oder jetzt von mir aus im Falle von GTA ist es dann so, dass ich irgendwie da reingezogen werde in das Leben eines Gangsters durch die äußeren Umstände, oder es gibt Figuren wie Trevor, die aber auch klar als psychopathisch charakterisiert werden, und das ist schon noch mal eine andere Qualität, ehrlich gesagt, als wenn ein Spiel mir sagt, hier, ne, das ist dein Protagonist. Seine einzig erkennbare Motivation ist ein genereller Hass auf Menschen und er will hier unwertes Leben vernichten. Also diese Rahmung, das macht, finde ich, einen extremen qualitativen Unterschied. Also so beurteilen wir ja auch generell zum Beispiel jede Art von Normverstoß, nämlich auch unter der Maßgabe, mit welcher Motivation geschieht er denn? Also weißt du, wenn du mir auf den Fuß trittst und es ist ein Versehen, dann wird es anders bewertet, als wenn du mir vorsätzlich auf den Fuß trittst.
Also die Tatsache, dass die Spielfantasie von GTA ja ist, wir haben hier einen Spielplatz für dich gebaut, du kannst machen, was du willst, auch Amoklauf begehen. Ich finde, das ist immer noch in so einer Nähe von, boah, schwierig. Aber du hast was gesagt, worüber ich nicht nachgedacht habe. Und das, finde ich, ist tatsächlich dann ein ganz wichtiger Punkt, der das dann wirklich auf eine andere Art und Weise wieder framed, nämlich genau das, nämlich das Framing, weil dort spielt man ja nicht als, weder als expliziter Amokläufer, noch als, man darf sich einen Charakter erstellen, damit rumlaufen, sondern man spielt ja mit Charakteren, die als Biografie haben, irgendeine Art von kriminellen Record. Und das soll jetzt nicht so automatisch sagen, alle Kriminellen können gar nicht drauf warten, mit der AK auf Zivilisten loszugehen. Aber klar, das ist eine Form von so, von Framing. Also, kennt man extremer von einem Spiel wie Doom, wo ich als Ultramarine da auf Monster schieße, da exekutiere ich auch irgendwelche Wesen, aber da ist es natürlich so weit weg von den Sphären, die wir gerade besprechen, dass das nicht problematisch ist. Das sind Monster, wir sind irgendwo in der Zukunft, wir spielen so einen Doomslayer, das ist klar. Aber hier, da hast du vollkommen recht, das habe ich nicht im Blick gehabt, bei GTA hast du das Framing durch diese Kriminellen, wo du sagen kannst, na gut, der Trevor, was ich aber allerdings auch wieder problematisch finde, der ist ja so ein Psychopath, das ist schon, kann man noch irgendwie so existieren lassen in dieser Spielwelt.
Ja, und ich meine auch da wieder, weißt du, GTA, da gibt's ja noch sozusagen den satirischen Bruch durch die Art, wie diese Welt insgesamt gestaltet ist und so. Und das sind alles bei Hatred abgeschliffen. Man kann sicherlich sehr lange und ausführlich, und das haben wir auch schon an anderer Stelle getan bei uns im Podcast, man kann sicherlich über vieles auch bei diskutieren, was bei GTA problematisch ist. Also so ist es nicht. Aber es gibt, finde ich, schon einen ganz erheblichen qualitativen Unterschied zwischen Hatred und GTA. Man kann hinterher in beiden Fällen zu dem Urteil kommen, dass das nur unterschiedliche Grade sind oder dass das halt aus, dass beides irgendwie scheiße ist, aber es wäre aus unterschiedlichen Gründen oder zumindest gelangt es dann auf unterschiedlichen Wegen zu diesem Punkt, würde ich jetzt sagen. Und ich finde halt zum Beispiel, weißt du, es gibt ja auch die Aussagen von den Entwicklern, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Also, wo dann der heißt Jaroslav Zielinski, das ist der Creative Director von Hatred gewesen und der hat irgendwann mal argumentiert, dass aus seiner Sicht Hatred eigentlich nur ehrlicher ist als die anderen Spiele. Denn die würden ja die gleichen Elemente enthalten und würden sie dann aber verwässern. So nach dem Motto, die binden sich so ein Feigenblättchen um. Und das klingt, finde ich, auch erstmal gar nicht so falsch, weil man ja auch so ein bisschen genauso draufschaut und sich dann eben auch wieder bei diesem Beispiel GTA denkt, ja, aber da ist ja auch zumindest immer diese Option angelegt. Das Spiel sagt jetzt nicht unbedingt, mach das, aber das Spiel sagt so, wenn du willst, ne? Und da kann man jetzt natürlich schon erstmal auf den ersten Blick vielleicht sagen, da hat er nicht Unrecht. Ich finde aber, weiß ich nicht, ich finde, also erstmal muss man ihm erstmal diese Prämisse abkaufen, dass die anderen Spiele so tun, als ob. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, die anderen Spiele rahmen ihre Grausamkeiten anders und portionieren ihre Grausamkeiten anders, nicht weil sie heimlich das Gleiche denken wie Hatred und sich nur nicht trauen, sondern ich glaube, weil sie halt einfach im Kern wirklich anders sein wollen. Zum einen, weil sie mehr dramaturgisches Geschick haben, weil man sieht ja auch, jetzt ging es mir zumindest so, wenn man Hatred spielt, man merkt, dass diese fortlaufende Mordorgie ehrlich gesagt auch relativ schnell ihren Effekt verliert, sondern das wird ja dann relativ schnell sehr tump und uninteressant, mal abgesehen davon, dass es halt auch einfach technisch auf einem ziemlich mittelmäßigen Level ist, ne? Also zum Beispiel diese Exekutionssequenzen, die sind halt so Augsburger Puppenkiste teilweise, dass die haben halt auch natürlich nicht diese Wucht, wie was das so richtig hochgradig durchproduziert ist sozusagen. Das heißt also, ne, das vom Pacing anders zu strukturieren, das ist auch einfach effektiver. Aber ich glaube, die anderen Spiele wollen auch einfach was anderes darstellen im Ausdruck. Die wollen nicht einen Ausdruck erschaffen, wie Hatred das tut. Wenn wir jetzt beide, wir haben jetzt beide einen Film geschaut und ich sag am Schluss, ja, der Film ist Dreck. Und du sagst aber, naja, also der Film hatte viele Schwächen, ne? Und dann haben wir vielleicht ein ähnliches Empfinden dem Film gegenüber, nämlich, dass wir nicht super unterhalten waren, aber wir wollen einen unterschiedlichen Ausdruck in die Welt setzen, und zwar vorsätzlich, weil wir unterschiedliche Ziele verfolgen. Also du willst halt vielleicht Rücksicht nehmen auf die Gefühle der Fans oder auf die des Regisseurs oder du willst eine wirst mit einbeziehen, dass jetzt Film nicht deine Kernexpertise ist und das möchtest du in deinem Ausdruck berücksichtigen und deswegen nicht so scharf sein oder du willst, keine Ahnung, dein Pulver nicht verschießen und du willst noch die drastischeren Ausdrücke zurückhalten für andere Filme, die noch viel schlechter sind oder. Aber du tust das ja bewusst und du machst das nicht, weil du feige bist, sondern weil du diese Mäßigung im Ausdruck so machen willst. Und die Hatred-Entwickler unterstellen jetzt aber, eigentlich wollen alle sagen, der Film ist Dreck und trauen sich nur nicht. Und das ist erkennbarer Bullshit, meiner Meinung nach. Ja. Weil ne, quer durch die Spielehistorie sind Spiele wie Hatred extrem selten. Und wenn das wirklich so wäre, ich meine, quer durch verschiedene Zustände und soziale Verhältnisse, was gerade als Ausdruck von der Gesellschaft gutiert wird oder nicht, kurz gesagt, es gäbe mehr Spiele wie Hatred, wenn das stimmen würde.
Ja. Da stimme ich ganz zu. Ich habe ohnehin, also was heißt das Gefühl, ich bin mir sicher, dass Spiele, die dem gegenüberstehen, also im Grunde zum Beispiel jedes Spiel, das eine Art von offener Spielwelt anbietet, eher vor dem umgedrehten Problem steht, okay, rein technisch, mechanisch könnte sowas passieren. Wie verhindern wir das denn? Oder wie bestrafen wir das? Oder wie gehen wir damit um? Also da kann ich jedes Open-World-Spiel zur Hand nehmen, was mir gerade einfällt. Ich nehme jetzt Assassin's Creed Valhalla, weil ich es einfach noch im Kopf habe. Da kann ich ja, also die Entwickler wussten ja in dem Moment, wenn wir hier eine Spielwelt bauen, in der auch Zivilisten rumlaufen und nicht angewiesene Gegner, gegen die man aus dramaturgisch begründeten Punkten kämpfen soll, da wird der Spieler früher oder später zumindest versehentlich mal einen dieser Zivilisten angreifen. Wir können gar nicht dafür sorgen, dass das nicht geschehen wird. Wie gehen wir jetzt damit um? Und dafür finden die Spiele dann unterschiedliche Lösungen. Und ich glaube, das haben die Hatred-Macher wahrscheinlich absichtlich, kann mir nicht vorstellen, dass man das falsch verstehen kann, dann so interpretiert mit, ja, wie du schon gesagt hast, die wollen ja, aber die verdecken da so ein bisschen. Die trauen sich nicht, die komplette Meile zu gehen. So, die wollen eigentlich, dass du Assassin's Creed spielst, als, wenn du möchtest, mittelalterlicher Amokläufer, aber das trauen sie sich nicht richtig. Deswegen desynchronisieren die dich nach 3 Kills oder so. Und da bin ich ganz bei dir. Also, man sieht dann viel mehr Bemühungen bei diesen Spielen zu verhindern, dass es dazu kommt. Und ich glaube, genau daran schließt dann auch immer so mein Gedankengang rund um GTA an, dass dort verhältnismäßig wenig getan wird, um das zu verhindern. Da wird das eröffnet als eine ganz normale, okaye Spielmöglichkeit, aber darüber haben wir jetzt schon gesprochen, das müssen wir nicht nochmal aufrollen, das ist durch das Framing auch schon mal alleine wieder in Schranken gewiesen, aber das stimmt, also die Ausgangssituation ist eine ganz andere und da stimme ich auch überhaupt nicht der Beobachtung der Hatred-Macher zu. Und auch auf itch.io zum Beispiel, da gibt es ja so viele auch absurde kleine Indie-Spielchen und innerhalb von manchmal Stunden landen da hunderte neue experimenteller, teilweise gar nicht funktionierender Spiele-Prototypen auf dieser Plattform. Das ist noch krasser als bei Steam in der Hinsicht. Auch da müsste es ja überblubbern vor Amoklauf-Simulatoren, wenn es den Menschen ein so inhärentes Bedürfnis wäre.
Also es gibt natürlich jetzt bei richtig teuren Produktionen oder sowas, ja, natürlich gibt's da Inhibitoren, ne? Also finanzieller Erfolg wird wichtiger, das muss mainstreamiger werden und so. Aber ich glaube halt, am Ende ist es ja häufig so, dass Entwickler jetzt wenn sie auf einem Niveau arbeiten, wo sie nicht so fremdbestimmt sind durch Marktforschung zum Beispiel oder sowas. Aber dort ist es ja dann meistens trotzdem so, was machst du denn? Du machst das Spiel, auf das du selber Bock hast. Und es gibt einfach nicht so irre viele Leute, die Bock haben auf so einen Spiel, beziehungsweise halt so eine Spielfantasie, ne? Also dieses Top-Down-Shooter-Ding und sonst irgendwas, was Hatred da macht. Das ist ja nicht, ne, da gibt es ja einfach 1000 Ausprägungen, sondern es geht ja ganz konkret eben jetzt nochmal um diese konkrete Spielfantasie, die da präsentiert wird. Und darauf haben einfach nicht irre viele Leute Bock, weil das halt auch dann irgendwo unangenehm wird. Das ist ja das, was dann zum Beispiel auch GTA zum Beispiel ganz erheblich anders macht. Das ist ja in seiner Abstraktion ganz anders. Also alleine zum Beispiel dieser Fokus, den Hatred schiebt auf das die hilflosen Opfern einen Gnadenschuss zu verpassen. Der Grad, was da inszeniert wird, das ist halt relativ starker Tobak und es wird dir sozusagen auch noch dann vom Spiel ja abverlangt, das genauso zu tun.
Ja.
Und auch da wieder, ne, so ein GTA ist, das wird sich sehr bewusst auf, sag ich mal, der einen Seite einer gedachten roten Linie aufhalten, wo es für den Spieler halt nicht irgendwie so richtig unangenehm wird. Mhm. Umgekehrt kann man sagen, das ist jetzt wieder aus einer reinen künstlerischen Betrachtung vielleicht ja das Interessante an Hatred, ne? Dass es eben diese Grenzen auslotet, dass es sagt so, hey, wir sind jetzt hier die Tabubrecher. Und die Tabubrecher sind ja jetzt in, gehen jetzt mal in einer ganz allgemeinen Betrachtung, losgelöst von Hatred, ja, aber sind ja allgemein welche, die so ein Medium auch nach vorne bringen können, indem sie eben sagen, so, jetzt sind wir mal über die Linie getreten, jetzt gucken wir mal, was passiert. War das jetzt wirklich so schlimm? War das jetzt wirklich so wertlos? War das jetzt wirklich sozial zersetzend? Oder lässt sich daraus nicht auch doch irgendwo was ablesen? Hat das nicht durchaus einen Wert? Sollte man nicht, ne, Kunst auch einfach mal machen lassen und so weiter und so fort? Also dagegen habe ich nichts. Das ist ja der einzige Grund, das ist ja das, was sowas dann auch interessant macht in der Auseinandersetzung. Ja, das ist ja auch der einzige Grund, warum es überhaupt Sinn macht, dass wir heute uns jetzt noch mal über sowas wie Hatred unterhalten, um sich solche Fragen mal zu stellen. Ja, also als dieser Ausdruck eines unbequemen Spiels ist darin irgendwo ein Wert zu finden.
Ja. Ja, und da, wie gesagt, da an einigen Stellen ist das Spiel einfach zu doof, an anderen macht es das Framing, finde ich, dann schon fast wieder zu so einem konservativen Spiel in gewisser Weise, weil alleine das Hauptmenü, also ich hatte ganz vergessen, wie das Hauptmenü aussieht, da steht der Protagonist frontal zur Kamera quasi gerichtet, er guckt uns an, er ist aber in so einer Action-Pose und hält, glaube ich, sogar die AK in der Hand und hinter ihm ist in diesen riesigen, monumentalen Lettern, hinter ihm steht ganz groß Hatred und das ist ja so Hollywood-Action.
So eine Explosion,
oder? Ja, genau.
Da läuft doch richtig. So in Zeitlupe quasi vor so einer Explosion.
Ja, genau. Und das ist so Hollywood-Blockbuster der 80er. Das ist ja überhaupt nicht, also das ist ja, hat ja gar nichts mit Tabubruch oder ungewohnte Darstellung zu tun. Und da, an solchen Stellen, könnte man ja dann fast sagen, das suhlt sich ja fast schon wieder in Klischees. Und das Einzige, was dieses Spiel halt so nicht interessant, aber so hervorhebt von der Masse, ist eben dieses ganz gezielte, du schießt jetzt auf Zivilisten und that's it so. Und da, finde ich, kann man nicht allzu viel mitnehmen, weil, wie gesagt, dieses Framing ganz schnell durchbrochen wird und sagt, guck mal, es ist hier Gamey Game, Highscore ist angesagt und jetzt guck mal, dass du bis zum letzten Level spielst.
Ja, vor allem, die Frage wäre ja eben, was ist es denn, was ich da jetzt irgendwo rausziehen könnte?
Ja.
Also ist ja nicht so, dass ich einen Hatred gebraucht hätte, dass mir jetzt die auf einen simpelsten Nenner runtergebrochene Gedankenwelt eines Amokläufers präsentiert. Ja, hier, das ist, guck mal, da ist dieser Typ und für den sind alle anderen Menschen nur noch unwertes Leben. Also, ja, aha. Also, das ist ja erstens sogar schon eine Versimplifizierung dessen, was jetzt in den Köpfen der realen Täter vor sich ginge. Ist ja nicht mal so, dass man jetzt sagen könnte, so, oho, ne, jetzt hier, da werden jetzt die menschlichen Untiefen mal ausgelotet und nach vorne gebracht und, ne, also, wie halt jetzt, wenn es ein Beitrag wäre, der ein unbequemes Thema nach vorne rücken würde, wo man sagt, ah, da spricht man sonst nicht drüber. Das ist ein Tabuthema. Aber das müssen wir ja, da müssen wir uns jetzt mal mit auseinandersetzen würden. Aber dafür ist es viel zu stark trivialisiert. Also, dass da, ne, das ist ja nicht irgendwie, gibt ja keinen Anstoß in diese Richtung. Den einzigen Anstoß, den es halt wieder mal gesetzt hat, ist halt dieses alte Ding so, soll das gestattet sein? Aber ehrlich gesagt, also das habe ich jetzt nicht nachvollzogen, aber meinem Eindruck nach oder meiner Erinnerung nach war das bei Hatred noch nicht mal mehr diese Art Diskussion. Nee. Das war nicht die, das darf es nicht geben, Diskussion, sondern einfach nur die, das ist doch scheiße.
Ja, warum gibt es das? Das war so die Frage. So dieses so, es ist ja, macht ja nichts Interessantes in der Hinsicht. Und das habe ich auch drüber nachgedacht, wo liegt denn, kann ein Spiel wie Hatred irgendeinen Mehrwert bieten über die spielmechanische Befriedigung, was auch immer, wenn man die dann empfindet, hinaus, ich steuere ja eine Figur durch ein Level und schieße auf andere Figuren. Und ich glaube, einen Punkt gibt es, und den hat natürlich Hatred sich nicht ausgewählt, ist ja ganz klar, wegen der Prämisse, die sie sich selbst setzen, aber dort zu beginnen, dort die Geschichte zu erzählen, wo Hatred noch gar nicht stattfindet, nämlich in dem Prozess der Radikalisierung dieser Figur. Was ist mit dieser Figur passiert, dass sie am Beginn von Hatred die AK in die Hand nimmt und sagt, so, ich erschieße jetzt alle. Das ist, finde ich, genau der Bereich eigentlich, über den, da will ich Spiele mal sehen. Die damit sensibel umgehen, die sich Gedanken dazu machen, weil sie nicht Erfahrungen verarbeiten, die mit Leuten sprechen. Dort gibt es, glaube ich, Beiträge zu leisten, die das interessant machen. Nicht jetzt aus dieser ohnehin kritischen Perspektive aus, oh, Empathie für Amokläufer oder Menschen am Rand der Gesellschaft, sondern es geht vielmehr mal darum, dieses Phänomen aufzuarbeiten, warum laufen Menschen eigentlich Amok? Amoklauf, das ist ja zum einen Teil natürlich der Tat des Einzelnen geschuldet, ganz klar, da gibt es viele Gründe für, aber Amokläufe sind auch immer auch ein Symptom für eine Gesellschaft, die tief sitzende Probleme hat, sich um die Mitglieder dieser Gemeinschaft zu kümmern. Und die können ganz unterschiedlich aussehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Ansatzpunkte, finde ich, mit Spielen mal reinzubrechen und zu sagen, wir nähern uns diesem Thema der Radikalisierung sensibel an und versuchen mal darzustellen, wie kommt es dazu? Und das da, finde ich, liegt ein wertvoller Beitrag drin.
Ja, also, ne, hätte liegen können.
Ja, genau, das ist ja vollkommen. Das Ding, ne? Also, ja, genau, ja, aber nicht Hatred, ja, ja. Genau. Hatred fängt da quasi an, wo diese interessante Prämisse aufhört.
Ja, genau. Also es ist nicht so, dass sowas nicht möglich wäre. Ja. Da, genau. Ne? Also Hatred hätte sehr vieles in dieser Hinsicht durchaus leisten können. Ja. Ne? Also auch das, was du zum Beispiel gesagt hast, also auch eine empathische Perspektive. Ja, das ist ja auch ein Tabubruch. Das sehen wir in vielerlei Hinsicht. Also gerade bei den allerschwersten Verbrechen, die die Gesellschaft so kennt. Das ist ja genau die gleiche Diskussion, wie sie jetzt zum Beispiel stattfindet, wenn es um Pädophile geht. Mhm. Wo man auch sagen kann, so, ja, aber keiner von denen ist irgendwann aufgestanden und hat sich gedacht, ich entscheide mich jetzt, dass ich so bin. Ne? Mhm. Und sollten wir da nicht auch eine gewisse empathische Perspektive einnehmen können, dass diese Leute, sind sie so geboren oder sind sie durch Erziehung so geworden, wissen wir nicht, aber trotz allem, sie haben sich das nicht ausgesucht. Ne? Und brauchen die nicht auch Hilfe eher als Knast und so? Das gibt, solche Diskussionen existieren ja, ne? Und das ist etwas, das ist für viele Leute schon eine Zumutung angesichts der entweder vorgestellten Verbrechen, die von den Leuten eventuell begangen werden könnten oder tatsächlich begangen wurden. Und das Gleiche wäre ja auch bei Hatred mit Blick auf Amokläufer möglich. Wenn man sich die Vita anschaut von einigen dieser Schulattentäter, die dann ja auch, keine Ahnung, ne, waren sozial isoliert, wurden gehänselt, lalalala. Auch da, also ich würde sagen, auch wenn es unbequem ist und vielen Leuten da der Blutdruck hochgeht oder sowas, man kann da durchaus eine empathische Perspektive einnehmen und mal sagen, was haben die denn vorher vielleicht durchgemacht, dass es zu diesem Ausbruch gekommen ist oder welche vielleicht psychischen Störungen oder so liegen davor und so weiter und so fort. Das wäre interessant gewesen.
Ja.
Aber das ist ja alles komplett ausgeklammert. Und es ist halt einfach dem Eindruck nach auch insbesondere deswegen bewusst ausgeklammert, weil es ja eben diese mächtige Figur sein soll. Und diese mächtige Figur ist ja auch, ist halt selbstbestimmt und, ne, und hat halt, ist halt voll von Power und Kraft und Zerstörungswut und sonstigen Sachen. Und solche Schwächen, das gestatten die Entwickler ja gar nicht. Das ist ja gar nicht Ziel dieser Fantasie.
Und da, um nochmal diesen Bogen zu Beginn zu schlagen, kann ich wirklich nur mal empfehlen, sich dieses Introvert mal anzugucken auf itch.io. Man schreibt es Introvert, das Englische für Introvertierter. Und wie gesagt, das ist eine Herangehensweise, die auch wieder, also fast schon plump ist, sehr simplistisch, sehr einfach, freunde dich mit dem Typen an, sonst läuft der Amok. Aber geboren aus eigenen Erfahrungen des Mobbings heraus und der sozialen Ausgrenzung, eine Geschichte, die bei denen beide Brüder ganz spürbar versuchen, damit klarzukommen, dass sie fast Opfer eines Amoklaufs geworden sind. Und das, finde ich, ist ein interessanter Ansatz, den man sich mal angucken kann. Und da, finde ich, ist halt Hatred so ein Sprungbrett für so eine Diskussion, aber halt nicht der Gegenstand der eigentlichen Diskussion, weil dafür gibt es einfach nichts her.
Also, say, Hatred zu spielen, finde ich, ist schon immer so, wie mit einem Stein im Schuh weiterzuwandern. Aber das kommt halt eben nicht daher, dass es jetzt irgendwo, also es geht gar nicht mal so sehr um diese Perspektive, die das Spiel mir hier jetzt darreicht, ne? Also es ist gar nicht so sehr dieses Ding so, ja, es ist halt, das ist unbequem, weil es sich jetzt in diese Täterperspektive so versetzt, sondern dieses Bewusstsein, dieses Spiel will am Ende keine kritische Auseinandersetzung. Ja. Wenn es irgendwas will, ist es entweder Anstoß zu erregen oder vielleicht sogar das Ganze zu glorifizieren. Und dieses letzte Quäntchen, ne, dieser Zweifel daran, ob das nicht das ist, was das Spiel will. Zu einem gewissen Grad tut es auf jeden Fall, aber das kann ja auch mit dem Hintergedanken, also es kann andere künstlerische Ziele verfolgen, indem es das so macht. Aber der nagende Zweifel zumindest, ehrlich gesagt, ist halt ständig da, dass das Spiel es einfach nur, das findet es schon irgendwie gut, was es darstellt.
Ja, ja, also ich hätte es nicht besser beschreiben können. Genau dieses Gefühl habe ich auch gespürt beim Spielen. So wirklich ein Gefühl von fast schon Betretenheit. Da habe ich ganz kurz, war ich da erschrocken von mir selbst und mir gedacht, so mein Gott, hat's geklappt? Haben sie bei mir geschafft, was sie wollten? So unbequem sein, mich zum Nachdenken bringen? Und dann bin ich aber ganz schnell da gelandet, was du auch gesagt hast. Nee, das ist hat einen ganz anderen Grund, dass ich hier gerade sitze, wie ich da sitze. Eben nicht der, den sie wollten, sondern ein ganz anderer.
Wenn ich wüsste, das hätte jemand vielleicht mit irgendeinem guten Vorsatz gemacht und wäre daran nur gescheitert, dann wäre vielleicht wirklich die Erfahrung eine andere. Aber der eindeutig kolportierte Vorsatz war ja eigentlich erstens ein Statement gegen diese vermeintliche politische Korrektheit zu setzen, wo ich mich sowieso damals schon gefragt habe, was soll das denn sein? Also, ja, die politische Korrektheit in Bezug auf was? Auf Gewalthandlungen in Spielen. Wir haben jetzt lange genug sogar darüber gesprochen und Minuten dafür gebraucht, um erstmal auseinander zu differenzieren, inwiefern Hatred, also an welchen Stellen es denn jetzt tatsächlich Grenzen überschreitet, die andere Titel nicht schon mit einer großartigen Regelmäßigkeit gerissen haben. Also wenn da diese Meinungs- und diese Gedankendiktatur existieren würde, ausgerechnet den Bereich, in den Hatred jetzt reinstößt, nämlich Gewaltdarstellung oder sowas, dann müsste das ja viel einfacher sein, möchte ich mir vorstellen. Ja. Von daher, also das ist schon mal ziemlich albern, ehrlich gesagt. Und dann, es geht halt echt nur wirklich dann halt um dieses Provokative, ne? Und das, ja, wie gesagt, also das funktioniert, sage ich mal. Also insofern sage ich, dass das zumindest gelingt, dass ich da sitze und sage, das ist schon, es fühlt sich halt irgendwie widerwärtig an, weil es halt einfach so gemacht ist, dass das keine vernünftige Distanz mehr hat. Also, ne, die kann man schon herstellen. Also, ich kann Hatred auch mit so einer professionellen oder ironischen Distanz spielen und da einfach durchfetzen und das Spiel nicht ernst nehmen. Und das ist ja, glaube ich, das, was dann die ganzen Menschen meinen, die dann auch häufig das Ganze sehr verkürzt ausdrücken mit diesem, ist doch nur ein Spiel. Das ist ja auch so ein typischer Kommentar, was richtet ihr denn auf? Da kommt niemand zu Schaden, das sind doch nur Pixel. Ja, und das, ich glaube, das sind halt Leute, die spielen das und die spielen das von mir aus relativ distanziert oder was auch immer. Also gar nicht jetzt abwertend gemeint, sondern einfach nur in einer einigermaßen unreflektierten Geisteshaltung. Auch das meine ich nicht negativ, sondern ne, spielt's halt einfach. Das geht ja auch. Aber das ist halt, weißt du, da ist dann halt, dann ist halt auch einfach alles egal. Also, ne, und dann ist aber nicht nur in Spielen alles egal, sondern es ist halt grundsätzlich fast schon alles, was nicht wirklich unmittelbar eine Faust im Gesicht ist, ist ja dann automatisch egal. Es ist so, das wäre ja dann so die Vorstellung, dass es überhaupt keine realweltlichen Auswirkungen von Medien gibt, ne, da strahlt nichts ab, sowas wie Propaganda existiert dann nicht, Werbung und so weiter. Und das ist dann halt echt sehr, weiß ich nicht, das ist dann schon wirklichkeitsfremd, diese Haltung.
Also, André, wie viel Lebenskraft mir schon dieser Satz gezogen hat, du wirst es nicht glauben, ist doch nur ein Spiel, es ist der Knaller. Also, bin da vollkommen bei dir, ich habe auch gerade das Gesicht in den Händen verschlungen, weil, also, wie du schon sagst, man kann das dann zu allem sagen, ist ja nur ein Buch, ist doch nur ein Film, ist doch nur, weiß ich nicht, alles. Alles, was der Mensch schafft, ist dann nur irgendetwas. Und das erreicht absurde Höhen. Nachdem ich eine Reportage geschrieben habe vor 4 Jahren über einen Nazi-Clan bei Rust, der Mini-KZs baut und die nachweislich auch im echten Leben Nazis sind, die sich bei gestellten Exekutionen fotografieren und in dem Spiel einen Spielplatz bekommen, wo sie sich ausleben können, wo sie so ein kleines Konzentrationslager bauen können, ohne dass der Entwickler was sagt. Auch da habe ich Mails bekommen, die mir gesagt haben, ist doch nur ein Spiel. Also, was für ein Bewusstsein über dieses Medium? Also, ich darf gar nicht anfangen. Aber ja, ich glaube, Hatred wäre das provokantere Spiel, was heißt ich glaube, ich bin mir sicher, Hatred wäre das provokantere Spiel gewesen, wenn es ein Spiel über den Radikalisierungsprozess des jungen Mannes gewesen wäre, der diesen Amoklauf am Ende des Spiels begeht. Alleine schon deswegen, weil es sowas kaum gibt und weil sich daran tatsächlich kaum jemand dran wagt. Aber das war natürlich nie die Idee und auch nie im Rahmen des Budgets von diesem Entwicklerteam, die ja erklärtermaßen, also mein Interview zeigt es ja spätestens, die wollten halt Geld und haben den einfachsten Weg genommen, um zu sagen, guck mal, dieses Spiel wird die Edgelords da draußen berühren und die Presse wird es durch mehrere Kreise durchschicken. Das machen wir mal und es hat ja geklappt. Und also, ja,
das war halt, das ist aber eigentlich das Geile, ne? Also,
ja.
da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht Menschen in einen Topf wirft, die nicht in einen Topf gehören. Also nicht jeder, der jetzt sagt, ist doch nur ein Spiel oder sowas, gehört sozusagen in den Topf, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Aber dieses Ding mit, also was sie machen, ist ja, sie besetzen sich auf so eine Welle, ist es vielleicht eine kleine Welle, ne, so ein Wellchen oder sowas, das ja sowieso existiert, dass da Leute da sitzen und eben da sagen so, ja, aber hier, komm, meine Spielerfahrungen, die sollen immer schön auf die Kacke hauen können, ich will, dass da überhaupt keinerlei Regeln, Normen, Werte oder sonst irgendwas von außen herangetragen werden. Ne? Anything goes, sozusagen. Und dann eben hinter dieser ist ja nur ein Spielhaltung und das sind ja alles nur Pixel und so weiter und so fort. Und jetzt, wenn, ne, das ist der reine Blick auf die Spielhandlung, nur auf das Gameplay, ne? Dieses, ja, aber das Ausagieren der Spielziele auf einem Bildschirm hat ja keine direkte Konsequenz, ne? Und das Ausblenden von erstens Spielfantasie und eben ein Spiel ist auch immer eine Aussage und eine Botschaft. Und, ne, und das heißt, damit ich mit den Schultern zucken kann, muss ich dann darüber hinaus noch ausblenden oder ignorieren, dass diese Botschaft oder das Medium irgendeine Wirkmacht haben könnte. Egal in welchem Zusammenhang und so weiter und so fort. Und das ist halt doppelt albern, weil ja die Entwickler selber das bejahen, indem sie sagen, das sei ein Statement, eine Botschaft soll das ja sein, gegen diese politische Korrektheit. Und genau diese Botschaft ist es, die Leute dann aber auch annehmen. Und das ist ja der Grund, warum sie sich dann mit der Sache der Entwickler gemein machen und sie unterstützen und sagen, jawohl, genau diese Botschaft unterstütze ich, ja, die das Spiel darstellen soll. Also das ist halt wirklich.
Ja, das stimmt. Also da beißen sich diese wenigen Menschen in den Arsch, ohne zu wissen, dass sie das gerade tun. Das ist ganz cool. Ich bin gerade, also das muss ich ganz vage sagen, weil ich darüber gar nicht so viel erzählen darf, aber ich darf sagen, ich bin gerade Teil von einer Gruppe von Journalisten, Journalistinnen und Kreativarbeitenden, die bei der Entwicklung eines Spiels beratend mithelfen. Und das soll sich fern um die Radikalisierung in der deutschen Gesellschaft in der Gegenwart drehen. Und was da an Feingefühl und Nachdenken und Reflektieren erfordert wird und gefordert wird, das zeigt auch, dass es sehr schwer ist, solche Spiele zu machen. Deswegen, das kann man nicht einfach so fordern und sagen, wo bleiben denn die 400 Stream-Releases pro Woche? Aber gleichzeitig durch diese Beschäftigung merke ich, wie viel spannendes Neuland da tatsächlich, ich habe dieses Wort gesagt, ja, wie viel spannendes Neuland da noch nicht erschlossen wurde. Die ganz hochwertige und wertige Diskussion über das Medium und was es leisten kann, ermöglichen würden. Aber das ist natürlich schon kilometerweit von dem weg, was Hatred jemals sein wollte. Aber es ist ein Sprungbrett dafür, sich diese Gedanken zu machen. Und da finde ich es dann wieder interessant.
Ja, und es ist vielleicht tauglich als so eine Art Proof of Concept, wenn du so möchtest. Ne? Das alleine das Spielen des Spiels sehr ambivalente Gefühle hervorruft, ja. So ein bisschen, das gefällt mir gerade nicht, da bin ich sehr gar nicht mit mir so richtig einverstanden mit dem, was ich hier gerade tue. Weiß ich nicht, ich glaube, die anderen Emotionen sind dann schnell auch sowas wie Langeweile und, ne? Also Hatred ist ja zum Beispiel, also stilistisch zum Beispiel an sich erstmal eine ziemlich coole Idee, ne? Diese Schwarz-Weiß-Optik, die dann durchbrochen wird durch die grellen Farben, wenn dann Blut oder Explosionen stattfinden. Zerstörungsphysik ist auch ziemlich gut in dem Spiel. Es ist dann aber halt an anderen Stellen handwerklich scheiße gemacht, ne? Also gerade zum Beispiel Lesbarkeit durch diese Schwarz-Weiß-Optik ist halt furchtbar. Da siehst du dann auf einmal, da ist das ein Gegner, weiß ich nicht, muss ständig auf die Minimap da unten starren, um zu identifizieren, was das für eine Figur ist. Gibt ja hinterher auch Zivilisten, die dann auf dich schießen und solche Geschichten. Das ist halt auch einfach schlecht ausgeführt, das muss man auch noch mal dazu sagen. Aber ne, also man sieht so, also man sieht ja erstens, ne, also das, ja, das geht, das kann existieren, das wurde jetzt nicht irgendwie komplett getilgt, also ich glaube, auf Steam ist es in Deutschland und so, ist es dann region-locked, ne, weil es ja auch natürlich indiziert wurde. Aber das ist jetzt für einen Erwachsenen immer noch kein großes Problem im Bezug. Da, ne, also bei dem Ding, bei dieser Zugänglichmachung von Medien, die rechtlich erlaubt sind, aber aus Jugendschutzgründen ein bisschen anders verwahrt werden müssen oder sowas, das ist eine separate Diskussion jetzt sowieso. Also das geht und die Effekte, die es haben kann und was so das Spiel mit einem machen kann, ja, das ist ja erstmal etwas, kann ja schon auch genutzt werden in einem anderen Kontext zu viel größerem Gewinn, viel, viel größerem Gewinn.
Ja.
Und das ist natürlich schon was, das man ein bisschen mitnehmen kann aus dem ganzen Ding.
Ja, aber viel ist es nicht, ne? Für die Zeit, ja. die wir da so über die Jahre reingesteckt haben.
Also, was? Soll man sagen, ne? Und ich meine, umgekehrt ist das, auf so einer reinen, eiskalten Business-Perspektive können die Leute natürlich hinterher auch sagen, so, aha, also das macht sich bezahlt, diese Provokation und diese Schockwerbung. Wir hatten das vor gar nicht so langer Zeit, glaube ich. Da hatte ich den Ralf Adam mal gefragt, ob er denn glaubt, dass das ein guter Vermarktungstrick ist. Und der hatte damals gesagt, er glaubt es nicht. Hatred wäre da jetzt ein Gegenbeispiel. Aber so, das ist auch, glaube ich, sehr unzuverlässig. Ich glaube, da kam ihnen vielleicht auch zugute, dass das zugrunde liegende sonstige Konzept, das ist halt ein Top-Down-Shooter, ist halt sehr etabliert, sehr simpel, also super klar vermittelbar, Spielgefühl für die meisten Leute sofort vorstellbar und auch etwas, wo du ein relativ hohes Zutrauen haben kannst, dass das schon einigermaßen okay ausgeführt wird, selbst bei einem zum damaligen Zeitpunkt völlig unbekannten Entwicklungsstudio. Während bei vielen anderen Sachen würde man wahrscheinlich schon viel eher da sitzen und sich erstmal denken, so, ja, ich weiß ja nicht.
Was man vielleicht auch noch mitnehmen kann, also dem Spiel muss jetzt nicht mehr angerechnet werden als notwendig, aber das tatsächlich noch, was allerdings mehr auf die besprechende Spielkultur gemünzt ist, und zwar, dass sowas wie ein, also der negative Begriff wäre ein Brandmarken eines Entwicklerteams, eigentlich so, zumindest in der deutschen Auseinandersetzung, deutschsprachigen Auseinandersetzung, gar nicht stattfindet. Denn der Beweis ist die nachfolgende Geschichte des Studios. Ancestors Legacy, André, wurde gehandelt auf mehreren deutschsprachigen Spiele-Webseiten als Geheimtipp, als Empfehlung, als Tipp des Monats. Und das ist halt krass. Das ist halt die Trennung von Werk und Künstler, die alte Diskussion, die hier in 100% ausgeführt wurde. Ist eine andere Diskussion, ob das cool ist oder nicht, aber sie zeigt, dass das passiert. Und das hat mir fast noch mehr Angst gemacht. Also, dass völlig egal ist, dass die vor, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt 3 Jahren Amoklauf-Simulate, wenn man mal dieses Wort nimmt, entwickelt haben und rausgegeben haben, dass die Entwickler auch irgendwo wenigstens mit einem großen C in so komischen rechtspolitischen Lagern stehen. Und jetzt machen die den Geheimtipp des Monats. Und das hat mir ganz kurz so einen Uff aus dem Mund gezaubert damals, als ich das gesehen habe. Das fand ich noch krass. Also wie schnell das vergessen wird oder gar nicht gesehen wird, das ist krass.
Also vor allem halt Letzteres, ne? Also dass sie mal ein geschmackloses Spiel gemacht haben, ist jetzt ehrlich gesagt, weiß ich nicht, das muss man ihnen nicht nachtragen. Und die anderen, also dass das von den Hatred-Machern ist, das wurde, glaube ich, schon sicherlich häufiger nochmal vermerkt, oder?
Aber als Catchphrase, glaube ich. Und das, genau, und da bin ich dann schon wieder sauer, also muss ich richtig aufpassen. Weil da wäre ich wieder sauer, weil das dann genutzt wird, um die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Nicht im Sinne von, hey, unsere journalistische Verantwortung ist es zu sagen, das kommt von den Leuten, sondern, hey, guck mal, die Hatred-Macher, die haben hier ein Strategiespiel, na, klick mal drauf, guck mal, wie das aussieht, schau mal, was man da machen kann. Oh, ganz schlimm, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut.
Das ist halt dann hinterher, ne, also die Aufmerksamkeitsökonomie, so funktioniert sie. Aber ja, genau. Also das, also wie dieses Studio tickt, das ist schon, wie gesagt, also zumindest ich krieg ein flaues Gefühl in der Magengrube, wenn ich mir anschaue, was die bislang so vom Stapel gelassen haben. Und das könnte man schon durchaus vermerken. Und man hat es ja auch gesehen. Also der Grund, warum der DEFCON dieser Fauxpas unterlaufen ist, dass sie hier ihr antirassistisches Event kurzfristig, also ich glaube am Tag der Veranstaltung, wieder canceln mussten, wegen denen als Sponsor ist, weil die das vorher nicht geschnallt haben, was das für ein Studio ist und vor allem wie problematisch das ist, was die in der Vergangenheit so vom Stapel gelassen haben. Und ich denke, das wäre auch anders gewesen, wenn die Berichterstattung anders abgelaufen wäre. Und dann wäre das vielleicht eher schon dort vermerkt worden. Also dann im Nachgang hatte ich damals auch gehört, dass da das Studio so, ne, hätte im Hintergrund hätte ja Besserung gelobt und das wäre ja früher und das sehen sie alles nicht mehr so und solche Geschichten. Aber das ist natürlich dann, sage ich mal, das ist halt einfach in dem Moment gerade für so eine Veranstaltung nicht genug, weil sie distanziert haben die sich ja öffentlich nie davon.
Nee.
Also von daher, selbst wenn sie inzwischen tatsächlich da anders ticken oder sowas, ich wäre jetzt ja nicht dafür zu sagen, man muss den Leuten ja auch eine Möglichkeit geben, sozusagen in die Gesellschaft zurückzukehren oder in andere Bereiche. Aber sie müssen halt dann schon dazu irgendwann mal Farbe bekennen und sagen, okay, das haben wir damals gesagt und wir sind heute der Meinung, das ist falsch.
Das ist ja, die Möglichkeit haben sie ja jeden Tag. Die machen jeden Tag mit einem Facebook-Account, Twitter, E-Mail, können Post schreiben, können mir das persönlich schicken und ich leite es weiter. Aber nö, nix. Postkasten ist leer, da kommt nix. Weil die so nicht denken.
Ja. Na dann. Dann war's das, oder?
Ja, also ich freue mich jetzt, dass wir drüber gesprochen haben, auch allein für mich, weil das Gespräch nahm, wie gesagt, den Anfang in dem Vorgespräch zu dem Hitman-Spaziergang und jetzt konnten wir unsere Gedanken, die wir da so ganz lose mal aufgereiht haben, mal zu einem zusammenhängenden Podcast führen. Es war schön, das hat mir gut getan, mit dir darüber mal zu sprechen.
Ja, ich bin gespannt, ich hoffe, dass das vernünftig und klar artikuliert war.
Oh Gott.
Gesagt, im Nachgang dieser Mails, Kolumne war es so, dass ich ganz häufig gedacht habe, das habe ich so nicht gemeint. Ja, ich hoffe, dass das diesmal dass das besser läuft und man mir die Ohren nur für Dinge langzieht, die ich tatsächlich auch so gesagt oder gemeint habe. Aber wir werden sehen. In jedem Fall vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Das war das Feierabendbier zu Hatred. Und dann hören wir uns das nächste Mal mit einem erheblich fluffigeren Thema wieder. Ich bin mir ganz sicher, ehrlich gesagt, weil es kann eigentlich gar nicht problematischer und düsterer werden als diesmal. Bis dahin.